Deepwater Horizon, der Name der Bohrplattform von BP im Golf von Mexiko, steht für eine der größten Ölkatastrophen weltweit. Die langfristigen Folgen sind bislang nicht absehbar. Auch besteht die Gefahr, dass diesbezüglich sich die Verantwortlichen schnell zurückziehen werden. Denn anscheinend hat BP heute einen erfolgreichen Versuch unternommen, das Bohrloch zu stopfen. Über diesen Meilenstein im Kampf gegen das sprudelnde Öl und vor allem über die Auswirkungen der Ölkatastrophe hat Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg den Ölexperten Jörg Fedder von Greenpeace interviewt.
Wie ist die Dimension überhaupt dieser Ölkatastrophe?
Was die ausgetretenen Ölmengen angeht, spricht man inzwischen von einer der größten, wenn nicht sogar der größten Ölkatastrophe in der Geschichte der USA, wenn nicht sogar weltweit, zumindest in Friedenszeiten. Es handelt sich um etwa 800 Millionen Liter Öl, die in den letzten 110 Tagen nun schon fast in den Golf von Mexiko ausgeströmt sind.
Welche Auswirkungen hat das für den Lebensraum im Golf von Mexiko und an den Küsten dort?
Da muss man unterscheiden zwischen den akuten, kurzfristigen, mittel- und langfristigen Folgen. Über die kurzfristigen kann man natürlich schon was sagen anhand der verölten Vögel, die man gefunden hat, der verölten Meeresschildkröten. Dort gibt es vier Arten, die sind alle vom Aussterben bedroht, beziehungsweise in ihrem Bestand bedroht. Da kann so eine Ölkatastrophe tatsächlich dazu führen, dass eine Art zumindest aus dieser Region verschwindet, sprich in dieser Region dann ausgestorben ist. Das können wir abschließend aber noch gar nicht sagen. Jetzt gilt es eben tatsächlich zu untersuchen, wie sind die Auswirkungen, welche Schäden hat das Öl auf die Tier- und Pflanzenwelt angerichtet, vor allem die, die nicht sofort und akut sichtbar sind, wie zum Beispiel verölte Vögel.
Vielleicht zu diesen langfristigen Folgen später noch mehr, aber vielleicht können Sie doch noch mal einen kurzen Eindruck geben. Kann man jetzt sagen, die Küsten sind im Augenblick komplett verseucht oder wie schaut die Situation dort aus?
Also insgesamt werden offiziell bekannt gegeben, dass etwa 1000 Kilometer Küstenlinie von dem Öl aus dem Deepwater Horizon Bohrloch verschmutzt sind. Man fängt jetzt an mit den Aufräumarbeiten, sprich man versucht die Sandstrände zu reinigen. Das geht relativ gut und relativ zügig, aber es sind natürlich eben auch zum Beispiel das Mississippi-Delta, die Feuchtgebiete betroffen und dort sind Aufräumarbeiten so gar nicht möglich, weil das Öl dringt in diese Wiesen ein quasi, verklebt die Pflanzen, bringt die Pflanzen zum Absterben und dadurch wird die Erosion, die dort sowieso sehr stark ist, nochmal zusätzlich gepusht. Mangrovenwälder sind betroffen. Wie stark muss untersucht werden? Sie sind auf jeden Fall betroffen. Und bis sich ein Mangrovenwälder von so einem Ölunfall wieder erholen, das kann durchaus 1, 2, 3 Jahrzehnte dauern.
Nun hat heute BP bekannt gegeben, dass die heutige Aktion, wo dann schwerer Schlamm wieder in die Steigleitung zum Leck gepumpt wurde, erfolgreich war. Ist es denn wirklich so, kann man jetzt sagen, eine Entwarnung geben?
Ich würde soweit nicht gehen. Richtig ist, dass BP das als Milestone, als einen wichtigen Punkt in der Bekämpfung oder in dem Versuch, dieses Bohrloch endgültig zu schließen, erreicht hat. Endgültig verschließen, und das sagt selbst BP auch ultimativ, ist die sogenannte Entlastungsbohrung, die schon seit Anfang Mai getätigt worden ist. Dort versucht man dann knapp über dem Ölreservoir das beschädigte Bohrloch zu treffen, um dann über diesen Entlastungsschacht schweren Schlamm und Zement reinzupumpen. Und erst wenn das geglückt ist, kann man wirklich von einem langfristigen und sicheren Verschließen dieses Bohrlochs sprechen.
Besteht denn dann noch größere Gefahren? Also es gab ja auch mal die These, dass der Meeresboden unter starkem Druck steht und aufbrechen könnte in der Umgebung dort?
Das sind Spekulationen, die momentan durch nichts belegt sind. Ich will das aber auch nicht ausschließen. Natürlich hat man durch die vielen Versuche Sie erinnern sich bestimmt an das Bottom-Kill-Verfahren, mit extrem hohem Druck versucht, eben Schlamm und Zement in das ausströmende Ölbohrloch zu pumpen. Das ist missglückt und da kann es natürlich zu Schäden kommen. Aber darüber kann Ihnen letztlich nur BP Auskunft geben, weil BP hat die Bilder und BP hat auch die Informationshoheit. Wir haben keine eigenen Quellen, um eben solchen Spekulationen und Gerüchten, wie auch immer, wenn man das nennen will, nachzugehen. Da muss man wirklich sich direkt an BP oder an die US-amerikanischen Behörden wenden. Und da hoffe ich, dass sie dann auch so offen und ehrlich sind und sagen, ja, es gibt Probleme, oder man sagt dann wirklich, nein, wir haben alles im Griff.
Sie misstrauen dem BP-Konzern aber durchaus ein bisschen und Sie sagen ja auch, dass es seit Jahren zahlreiche Hinweise auf Sicherheitslücken im BP-Förderbetrieb gab. Was meinen Sie damit?
Für uns ist eindeutig, dass diese BP-Katastrophe, und BP ist für diese Katastrophe verantwortlich und muss für die Schäden auch aufkommen, uns zeigt es, dass Tiefseebohrungen technisch nicht handhabbar sind. Das mag sein, dass man inzwischen Techniken hat, um in Tiefseeregionen zu bohren, 2000, 3000 Meter tief, aber wenn es so zu solchen Unglücken, Unfällen kommt, wie wir sie jetzt erlebt haben, dann sind diese Konzerne wie BP, aber auch die anderen machtlos, sonst hätte es nicht immer geheißen, wir versuchen mal dies, wir versuchen mal das. Über 100 Tage sind eben diese Millionen Liter Öl ausgetreten. Und das zeigt uns, dass es einfach keine funktionierenden Notfallpläne gibt. Und da kann die Forderung von uns nur lauten, die Ölkonzerne müssen sich aus der Tiefsee zurückziehen.
Sie sprechen aber auch von Vorfällen oder Ungereimtheiten im Vorfeld, dass es da schon zahlreiche Probleme gab im Vorfeld der Explosion. Was meinen Sie damit?
Es ist so, dass es Hinweise gegeben hat, dass es technische Probleme beim Test des Blowout Preventers, also dieser Installation, die eben so solch einen Unfall eigentlich verhindern soll, gegeben hat. Es gibt Hinweise, die öffentlich gemacht worden sind durch Ölarbeiter, die auf dieser Plattform gearbeitet haben, dass bestimmte Sicherheitsvorkehrungen abgeschaltet worden sind. Wie auch immer, Fakt ist, dass wohl nicht alles bis aufs Letzte geprüft worden ist, bevor man in diesen Tiefen gebohrt hat. Und das ist natürlich erstens ein Verschulden von BP, aber auch zweitens müssen die Behörden, dazu sind sie verpflichtet, diese Anträge und diese Vorhaben, die in diesen Regionen getätigt werden, auf Herz und Nieren zu prüfen, und sollte sich herausstellen, dass die Sicherheitsvorkehrungen eben nicht ausreichen, dann darf man so eine Lizenz nicht vergeben. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer sich bewusst machen, dass die Vergabe von Lizenzen mit großen Geldsummen verbunden ist. Sprich, die Lizenzen werden ja nicht verschenkt, sondern verkauft. Und das sind wichtige Einnahmen für die Staaten, wie zum Beispiel für die USA, aber auch hier bei uns vor den Küsten, wie für Norwegen oder England. Das sind richtig große Geldquellen, auf die Staaten natürlich ungern verzichten wollen.
Ein Blick noch auf die langfristigen Folgen. 780 Millionen Liter Öl sind ins Wasser geströmt, zeigt der US-Krisenstab im Augenblick. Diese Menge Öl, die ist ja nicht an die Küste geschwemmt worden, sondern die treibt ja zum größten Teil noch im Meer rum, oder?
Davon muss man ausgehen. Der Punkt ist, man findet kaum noch Öl auf der Meeresoberfläche, aber da Unmengen von sogenannten Lösungs- oder Dispergenzmitteln eingesetzt worden ist, um diesen Ölfilm und diesen Ölteppich aufzubrechen und Öltropfen zu produzieren, die dann in die Meeressäule absinken, liegt die Vermutung nahe, dass ein Großteil des Öls, und Sie sagten es richtig, der geringste Teil ist quasi an die Küsten gekommen und auch der geringste Teil ist abgefangen worden. Der allergrößte Teil wird sich noch im Meer aufhalten, aber keiner weiß momentan, wo genau. Und das versuchen wir gemeinsam jetzt mit anderen Forschern herauszubekommen. Ab nächste Woche fährt eins unserer Schiffe für 3 Monate in diese Region, um eben erstens zu sehen, wo ist dieses Öl geblieben, und zweitens abschätzen zu können, welche mittelfristigen Auswirkungen diese Ölkatastrophe für das Ökosystem Golf von Mexiko hat. Es gibt Hinweise darauf, dass eben tatsächlich das Öl sich unter der Meeresoberfläche befindet. Es ist aber auch so, dass Öl natürlich im Laufe der Zeit abgebaut wird durch natürliche Prozesse, aber nicht diese Riesenmengen. Also wir gehen davon aus, dass das Öl sich noch irgendwo aufhalten muss. In dieser Form, wie ich sie beschrieben habe, und in diese Form führt aber auch dazu, dass das Öl leichter von Organismen aufgenommen werden kann und damit vergiften sich die Organismen. Deswegen ist es wichtig, genau diese Untersuchung jetzt zu tätigen, um sicher sagen zu können, welche Auswirkungen hat denn dieses Öl tatsächlich auf das Ökosystem.
Massenhaft eingesetzt wurde ja auch das chemische Mittel Corexit. Harmlos wie Spülmittel sei das, hat BP gemeint. Darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Was sagen Sie dazu? Das wurde ja verwendet, um das Öl aufzulösen, in kleine Partikel zu zerstreuen, oder?
Also das Corexit harmlos ist wie Spülmittel, das bezweifle ich massiv. Es gibt eben über jedes chemische Mittel sogenannte chemische Datenblätter, und dort wird eben darauf hingewiesen, dass auch dieser Stoff giftig ist. Er ist jetzt nicht hochgiftig, aber er ist giftig und man sollte eben den Kontakt mit diesem Stoff vermeiden. Das soll heißen, also dieser Stoff ist giftig, und in diesen Mengen, es sind über 7 Millionen Liter dieses Produktes eingesetzt worden, um genau diesen Effekt hervorzurufen, den sie gerade genannt hat. Und es wird auch darauf hingewiesen in Amerika, dass dieser Stoff giftig ist, und auch BP ist aufgefordert worden, diesen Stoff so vorsichtig wie möglich einzusetzen. Jetzt stellt sich heraus, sie haben über 7 Millionen Liter eingesetzt, nicht nur auf der Meeresoberfläche, sondern auch einen Großteil davon unten an der Quelle direkt, und niemand weiß, wie dieses Mittel sich in diesen Tiefen unter diesen chemischen, physikalischen Bedingungen verhält. Davon zu reden, dass dieses Mittel harmlos ist, halte ich für maßlos übertrieben.
Haben Sie eine Prognose, was die Nahrungskette und die Schäden für die Umwelt angeht?
Ich mag ungern spekulieren. Wichtig ist für mich nur festzuhalten, dass man jetzt, wo hoffentlich dieses Loch in 14 Tagen endgültig verschlossen ist, nicht quasi alles zusammenpackt und nach Hause fährt, sondern jetzt müssen die Langzeitfolgen untersucht werden, um sicherzugehen, dass erstens eine Bestandsaufnahme gemacht wird und zweitens sichergestellt wird, dass von diesem Öl sowohl für das Ökosystem Meer als auch für die Menschen, die sich von diesem Meer ernähren, keine Gefahren ausgehen. Man muss festhalten, noch sind auch große Teile des Golfes von Mexikos, also vor der Küste der USA, für die Fischerei gesperrt, weil man eben sich nicht sicher ist, beziehungsweise immer noch Öl nachweisen kann. Und das sind genau die richtigen Schritte, die man machen muss, damit man jegliche Gefahr für die Bevölkerung ausschließt.
Dieses Interview mit Jörg Feddern von Greenpeace führte Heike Demmel vom Radio Z aus Nürnberg. Für uns hier im Studio ist spätestens seit der Katastrophe im Golf von Mexiko nicht nur klar, dass in sensiblen Tiefseeregionen nicht unbedingt nach Öl gebohrt werden sollte. Nein, es läuft einfach nicht mehr wie geschmiert. Es hat sich ausgeölt.